Ich darf einen kurzen alttestamentlichen Text lesen, in dem Propheten Hesekiel. Ich glaube, ich habe noch nie über den Propheten Hesekiel gepredigt und kann mich auch nicht erinnern, dass das hier in den letzten 3,5 Jahren der Fall war. Hesekiel im Alten Testament, Kapitel 33, die Verse 10 und 11. Wer gerne eine Bibel möchte zum Mitlesen, die Brigitte gibt gerne noch eine durch. Bei der Gelegenheit mache ich immer wieder Mut, die eigene Bibel mitzubringen, weil in die kann man dann auch was reinschreiben, kann eine kleine Notiz machen, etwas unterstreichen, was wir bei den Gemeindebibeln nicht unbedingt tun sollten. Hesekiel 33, Vers 10 und 11. Dort heißt es: Und nun, du Menschenkind, sage dem Haus Israel, ihr sprecht, unsere Sünden und Missetaten liegen auf uns, dass wir darunter vergehen. Wie können wir denn leben? So spricht zu ihnen: So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Es gibt in unserem Land einen Mann, wenn der irgendwo spricht, wenn der irgendwo predigt, dann sind alle Säle zu klein. Er heißt Eugen Trevermann. Manche verdrehen die Augen, wenn sie diesen Namen hören, aber manche sind hell begeistert. Eugen Trevermann, katholischer Theologe aus Paderborn, inzwischen keine Lehrbefugnis mehr bei der katholischen Kirche, aber das stört ihn nicht. Ein Bucherfolg nach dem anderen, die Säle reichen nicht aus. Wenn ein Kirchentag stattfindet und Eugen Trevermann spricht in der gleichen Stadt, dann sind mehr dort, wo er spricht, als wie dort, wo andere Redner sind. Was macht diesen Mann so populär? Was zieht die Massen an ihm wie ein Magnet? Nun, er hat die tiefenpsychologische Bibelauslegung entdeckt oder neu propagiert. Er legt die Bibel tiefenpsychologisch aus. Sein geistiger Vater in dieser Richtung ist Carl Gustav Jung, der Schweizer Psychologe, Psychoanalytiker, Carl Gustav Jung, C.G. Jung. Und Trevermann hat viel von ihm übernommen. Und seine These ist, im Blick auf Christentum, im Blick auf Glauben, der Motor des Glaubens ist die Angst. Menschen glauben nur, weil sie Angst haben. Angst vor einem Gott, der sie strafen könnte, Angst vor dem Verlorengehen, Angst vor sonstigen Unannehmlichkeiten hier schon in diesem Leben. Der Motor des Glaubens ist die Angst. Wenn die Angst nicht wäre, würde kein Mensch glauben. Trevermann sagt, Glaube ist nur eine Erziehungshilfe für Kinder, eine Krücke für Versager, eine Sterbehilfe für Alte, vor allem eine Lebenshilfe für Ängstliche, ein Pülverchen zur Daseinsbewältigung. Leute, die so nicht zurechtkommen, die müssen sich halt an den Strohhalm des Glaubens dran klammern, damit sie irgendwie über die Runden kommen. Eine Beruhigungspille für die Angst. Das tut weh, gell, solche Sätze zu hören, das tut weh. Aber wir müssen uns schon fragen lassen, warum wir eigentlich glauben, warum wir zu Gott umgekehrt sind und nach seinen Prinzipien leben wollen. Da müssen wir uns schon fragen lassen nach unseren Motiven, ob das wirklich nur Angst war oder ob es da vielleicht auch noch andere Beweggründe geben könnte. Wir wollen uns heute Morgen einmal mit den Motiven der Bekehrung beschäftigen. Und die unter uns, die gewiss wissen, dass sie eine biblische Umkehr zu Gott erlebt haben, die bitte ich heute Morgen zu prüfen, was war eigentlich Motiv, mein Motiv dafür, dass ich mich zu Gott hingewendet habe. Was war mein Antriebsgrund? Was hat mich zu Gott getrieben? Und sollte jemand unter uns sein, der weiß, dass er noch nicht bekehrt ist oder dem das in den nächsten 20 Minuten klar werden sollte, dem möchte ich fragen, was ihn eigentlich von einer klaren Bekehrung abhält. Also ich denke, wir sind alle angesprochen heute Morgen, wenn wir uns jetzt beschäftigen wollen mit den Motiven der Bekehrung. Schaut, wenn irgendwo auf dieser Erde Menschen zu Gott umkehren, dann ist das Motiv in den meisten Fällen unbefriedigte Bedürfnisse. Unbefriedigte Bedürfnisse. Und zwar erstens unbefriedigte körperliche Bedürfnisse, wie Hunger, Durst, Kleidung und Wohnung. Das ist natürlich vorwiegend in den Ländern der Fall, wo gerade Kriegs- und Katastrophengebiete sind. Nach Erdbeben, nach Kriegen, wie das bei uns zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg war. Da war ein landesweiter Aufbruch da, ein Fragen nach Gott. Der Nationalsozialismus war verflogen wie ein Gespenst und plötzlich war ein Vakuum da. Die Menschen hatten eine Ideologie gehabt, der sie mehr oder weniger gefolgt war, und auf einmal war alles weg, geplatzt wie eine Seifenblase. Und in dieses Vakuum hinein hat die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft der Bibel, viele erreichen können. Da war einfach ein Fragen bei vielen Menschen. Nach dem Krieg waren die Kirchen voll und die Schaufenster waren leer. Und viele Leute haben gesagt, ja, wenn die Schaufenster wieder voll wären, dann wollten wir auch glauben. Heute sind die Schaufenster voller denn je, aber die Kirchen sind leer. Was für eine Tragik, da sehen wir, wie der Mensch offen werden kann, Fragen suchen, wenn Bedürfnisse, unbefriedigte Bedürfnisse da sind. Hunger, Durst, keine Wohnung, keine Kleidung, Flüchtlinge unterwegs, alles im Fluss. Das ist für das Evangelium oft eine bessere Zeit wie Zeiten des Wohlstands und der Sättigung. Wenn man alles hat, wird die Seele auch oft sehr träge und macht sich kaum auf, den lebendigen Gott zu suchen. Wir sehen das heute im ehemaligen Jugoslawien, wie da wieder ein Hunger ist. Bei vielen. Jugoslawien war jahrzehntelang verschlossen für das Evangelium, völlig verschlossen. Silvia und ich, wir haben das einmal fast am eigenen Leibe erlebt, als man uns Steine nachgeworfen hat, weil wir Traktate verteilt haben in Kroatien. Und heute reisen viele Menschen dort die Schriften, die Bibeln, das Evangelium förmlich aus den Händen. Wenn es dorthin gebracht wird, gekoppelt mit Nahrung, gekoppelt mit Kleidung, gekoppelt mit Medikamenten und den anderen Dingen. Die Heilsarmee hat recht, einem hungrigen Magen kann man sehr schlecht predigen. Das geht nicht. Und auch unser Herr Jesus hat sich der äußeren Nöte der Menschen durchaus angenommen. Er hat Hungrige gespeist, er hat Kranke geheilt. Aber er hat es nicht dabei belassen. Er hat sich nicht nur um den äußeren Menschen, um den Körper gekümmert. Er hat den Menschen die Liebe Gottes gepredigt. Er hat die Liebe Gottes gelebt und er hat die Menschen zur Umkehr gerufen. Hilfe ohne Evangelium wäre blanke Sozialarbeit, die auch ihren Sinn hat. Aber Christen sollten Hilfe und Evangelium miteinander verbinden. Wenn das Hand in Hand geht, dann erreicht das viele Herzen in Gebieten der Not. Ich komme zu einem zweiten Bereich, unbefriedigte Bedürfnisse auf psychisch-seelischem Gebiet. Viele Menschen haben das Bedürfnis nach Stillung, nach Heilung ihrer Angst und Depression. Wir leben in einer Welt der Angst. Wir haben uns erst vor einem Monat damit intensiv beschäftigt. Wir leben in einer Welt der Angst. Jemand hat gesagt, die Geschichte eines Menschen ist die Geschichte seiner Ängste. Ich will nun heute Morgen nicht wieder alle Ängste aufzählen, die es unter den Menschen gibt. Das wissen wir, denke ich, auch so. Und manchmal kommen tatsächlich Menschen zu Jesus, weil sie erkennen, dass er ihre Ängste stillen kann. Wie damals bei den Jüngern im Sturm auf dem tobenden See. dass er in Ängste hineinsagen kann, schweig und verstumme und es wird ruhig. Und das ist legitim, wenn Menschen kommen mit ihren Ängsten. Man darf zu Jesus kommen mit seiner Angst, mit Lebensangst, mit Zukunftsangst. Wir dürfen mit unseren Ängsten und Depressionen zu ihm kommen, zu dem einzig einen, der die Angst an der Wurzel packen kann. Und die Wurzel aller Ängste, das haben wir damals miteinander besprochen, ist immer die Ungeborgenheit. Und das ist mein nächstes Stichwort. Seelische Bedürfnisse können sich auch in der Weise äußern, dass man das Bedürfnis hat nach Gemeinschaft, nach Zugehörigkeit, nach Geborgenheit und Liebe. Schaut, wir wollen von Natur aus keine Außenseiter sein. Niemand ist gerne Außenseiter. Wir möchten gerne angenommen werden von anderen Menschen. Wir möchten gerne dazugehören. Wir möchten gerne richtig dabei sein können. Das ist das Geheimnis, das ist der Grund, warum es in unserem Land so viele Vereine gibt. Ich glaube, es gibt nirgendwo auf der Welt so viele Vereine wie in Baden-Württemberg. Ich kenne das gar nicht aus meiner Heimat. Baden-Württemberg, wenn man die Telefonbücher aufschlägt unter Vereinen, ich staune jedes Mal. Das ist das Bedürfnis des Menschen, wo dazuzugehören und ganz anerkannt integriert zu sein. Und wenn Menschen das in weltlichen Vereinen und Gruppen nicht gefunden haben, dieses wirklich brutto angenommen werden und geliebt werden, dann klopfen sie eines Tages an unsere Tür. Und dann, hoffentlich finden sie es bei uns. Hoffentlich finden sie diese herzliche Liebe und dieses Angenommenwerden, dieses nicht auf Äußeres schauen, sondern den Menschen zu sehen, der kommt mit seiner Not. Die erste Gemeinde, die es hier auf dieser Erde gab, die erste neutestamentliche Gemeinde in Jerusalem, die hatte eine ganz faszinierende Anziehungskraft und ich glaube unter anderem auch deswegen, weil sie das Bedürfnis der Menschen auf diesem Gebiet gestillt hat. Denn wenn wir Apostelgeschichte 2 von Vers 44 an lesen, dann sehen wir, wie genau das da beschrieben wird, wie Gott auch in der Gemeinde diese natürlichen Bedürfnisse des Menschen auf seelischem Gebiet stillen will und stillen kann. Apostelgeschichte 2, Vers 44. Alle aber, die gläubig waren, geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Auch verkauften sie Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem einer in Not war. Das muss heute nicht unbedingt so sein. Und sie waren täglich und stets beieinander, einmütig im Tempel und brachen das Brot hin und her in den Häusern und nahmen die Speise mit Freuden und lauterem Herzen, lobten Gott und hatten Gnade bei dem ganzen Volk. Und dann sehen wir das Ergebnis. Der Herr aber tat hinzu täglich, die gerettet wurden, zu der Gemeinde. Natürlich ist das Gottes souveränes Wirken gewesen, aber es hängt auch damit zusammen, die Gemeinde war in der Gestalt da, dass sie auch die Bedürfnisse der Menschen füllen konnte auf diesem seelischen Gebiet. Ich möchte zu einem dritten Punkt kommen und geistliche Bedürfnisse ansprechen. Wir Menschen haben auch ein tiefes Bedürfnis nach Sinnerfüllung. Sinnerfüllung. Es gibt einen Wiener Psychologen, der im hohen Alter lebt, der heißt Viktor Frankl. Ich kann nicht alles von diesem Mann annehmen, was er gesagt, gelehrt, geschrieben hat, aber eines hat er ganz neu entdeckt, dass Menschen Depressionen bekommen können, weil sie die Sinnfrage nicht geklärt haben. Er nennt das noogene Depression. Das muss man sich nicht merken, aber das ist der Fachbegriff dafür, noogene Depressionen. Das hängt mit dem Wort nous zusammen für Denken, Verstand, Sinn, das griechische Wort. Menschen haben keinen Sinn gefunden in ihrem Leben. Aufstehen, arbeiten, essen, ein bisschen Vergnügen, schlafen, aufstehen, essen und dasselbe immer wieder. Sie finden den Sinn nicht. Und sie kommen in Sinnkrisen und bekommen Depressionen. Und man findet keine körperliche Ursache bei ihnen. Und der Grund liegt viel, viel tiefer. Keine letzte Sinnerfüllung. Wir Menschen gleichen oft einer Glühbirne. Ich darf das mal gerade demonstrieren. Wir gleichen einer Glühbirne. Diese Birne hier, die ist mal irgendwann von einer Firma gebaut worden und die liegt nun schon, ich weiß nicht wie lange, in unserer Schublade. Und die hat ihren eigentlichen Sinn bisher noch nicht erfüllt. Die ist nicht dafür gebaut worden, dass sie in unserer Schublade liegt. Die wird ihren Sinn erst dann erfüllen, wenn sie in eine ordentliche Fassung reingeschraubt wird und dann der Schalter betätigt wird und der Strom da reinkommt, dann wird sie leuchten. Dafür ist sie gebaut worden. Und schaut, Gott hat uns nicht dafür gemacht, dass wir wie abgeschnittene Blumen in einer Vase stehen und kein Leben haben oder wie eine Birne in der Schublade liegen und nicht leuchten. Die Bibel sagt uns, dass wir Menschen von Gott und für Gott geschaffen sind und dass wir erst dann wirklich unsere Sinnbestimmung erfüllen, wenn der Geist Gottes in uns hineingekommen ist, wenn wir Christen geworden sind, wenn wir mit und für Gott leben. Das ist unsere Sinnbestimmung. Nicht, dass wir hier ein möglichst angenehmes Leben haben für ein paar Jahre lang und unser Name auf irgendeinem großen Grabstein steht. Das ist nicht der Sinn. Wir sollen leuchten für den Herrn in dieser Welt. Und so finden wir Lebens- und Sinnerfüllung erst in der Gemeinschaft, in der Lebensgemeinschaft mit unserem Gott. Und wenn wir dann noch verstanden haben, dass die menschlich-innerweltliche Sinngebung immer an der Schallmauer des Todes zerbricht, dass Menschen, die einen rein innerweltlichen Sinn suchen, wenn sie in den Sarg gelegt werden, alles verlieren, dass nur das Evangelium diese Botschaft hat, dass es eine Auferstehung gibt und dass es ein ewiges Leben gibt und eine Transzendenz, dass es weitergeht. Wenn Menschen das verstanden haben, dann öffnen sie sich für das Evangelium und kommen zurück zu ihrem Schöpfer und zu ihrem Gott. Also wir haben ein geistliches Bedürfnis nach Sinnerfüllung. Und wir haben B, auch noch ein Bedürfnis nach Vergebung der Schuld. Ich weiß, dass viele Menschen ihre Schuld verdrängen. Ich habe das auch jahrelang getan. Man verdrängt seine Schuld. Die moderne Psychologie hilft uns dabei. Die macht es uns heute sehr leicht, die Schuld zu verdrängen. Alle sind schuld. Die Erziehung, die Eltern vor allen Dingen, ach die bösen Eltern, die sind ja hauptsächlich schuld, dass mein Leben heute nicht so richtig funktioniert und dass ich nicht so die Lebensqualität habe. Und die Religion war schuld und die Schulen und die Politiker und alle anderen sind schuld, nur ich nicht. Das ist so der Tenor der modernen Psychologie. Ich habe das jetzt etwas vereinfacht, ja, und man müsste das schon noch differenzieren. Aber in diese Richtung geht das. Aber es gibt auch Menschen mit einem funktionierenden Gewissen. Es gibt Menschen, die ehrlich sind und sich selbst nichts mehr vormachen, die das aushalten, mal wirklich ehrlich vor sich selbst zu werden, ohne zu beschönigen und ohne zu beschwichtigen und ohne zu verniedlichen und mal ganz klar ungeschminkt zu sagen, so steht's um mich und mein Leben. Es gibt es immer wieder mal, dass ein Mensch dahin kommt. Und Menschen, die dann die Bibel in die Hand nehmen und sehen, dass die Bibel den Menschen genau so sieht, ungeschminkt, so ehrlich, dass der Mensch in der Bibel so dasteht vor seinem Gott. Und wenn sie dann der Bibel glauben, wenn sie vor allen Dingen zwei Dinge glauben, dass sie vor diesem Gott, vor diesem heiligen Gott, der keine Sünde dulden kann, verloren sind mit ihrem gelebten Leben, dass sie nicht bestehen können vor ihm, dass wenn sie einmal vor diesem Gott stehen in der Ewigkeit, dass er sie richten und verurteilen muss wegen ihrer Sünden. Wenn sie das bejahen können, es braucht viel, bis ein Mensch das bejahen kann, muss die größte Kraft des Universums tätig werden, der Heilige Geist, bis er einen Menschen dahin führt, dass er das bejahen kann. So schlimm steht's um mich. Ich bin vollkommen verloren vor einem heiligen Gott. Und wenn er dann eine zweite Wahrheit annimmt, dass er sich in dieser ausweglosen Lage nicht selber helfen kann, dass er nicht sich jetzt anstrengen kann und sich da hochstrampeln, wie der Münchhausen aus dem eigenen Sumpf ziehen, dass das nicht geht, dann ist dieser Mensch schon halb gerettet. Dann ist es nicht mehr schwer, zum Glauben an Jesus zu kommen. Aber das sind unabdingbare Bedingungen, Faktoren, die da sein müssen. Ich muss vor einem heiligen Gott an den Punkt gekommen sein, wo ich bankrott bin mit mir selbst, keine Kraft zum Guten mehr in mir finde. Der Heilige Geist verbindet sich nur mit Bankrotteuren. Und ich muss erkennen, dass ich selber nicht helfen kann. Ich las neulich einen erschütternden Bericht. Da war eine Gerichtsverhandlung in Hamburg. Ein Schiff war gesunken, 20 Tote. Und der Kapitän stand vor Gericht. Und dann stellte der Richter die Frage: Warum haben Sie eigentlich um Himmels Willen nicht SOS gefunkt? Und dann war es atemlos still im Gerichtssaal. Und dann sagte der Kapitän: Wir dachten, wir könnten uns selber helfen. Genau das ist das Problem. Wir dachten, wir könnten uns selber helfen. 20 Tote. Und so leben wir Menschen. So denken wir von Natur. Wir denken, wir könnten uns selber helfen. Bis wir an den Punkt kommen, wo wir wirklich begreifen: Nein, wir können uns nicht helfen. Ein anderer, nur einer, kann wirklich helfen. Es gibt ein Buch: Nur einer kann helfen. Vielleicht spüren einige von uns heute Morgen, dass es vor Gott einfach nicht langt, so wie sie bisher gelebt haben. Und nun wollten sie sich selber helfen. Sie wollten mehr beten, mehr Bibel lesen, öfter den Gottesdienst besuchen, mehr opfern, mehr anderen Menschen helfen. Hör auf damit. Das bringt dich nicht weiter. Das bringt dich nicht zum Frieden mit deinem Gott. Wir haben gelesen in unserem Text im Propheten Hesekiel, der das schon vor langer Zeit gesagt hat: Wie können wir denn leben? Wie finden wir Sinnerfüllung? Wie kommen wir zurecht? Die Antwort: So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre, dass er sich bekehre von seinem Wege und lebe. Das ist der Weg. Umkehren um 180 Grad und das ganze Vertrauen auf Jesus setzen. Schaut, wir sprechen über die Beweggründe, die uns zu Gott hin aufbrechen lassen. Wir haben gesehen, meistens sind es unbefriedigte Bedürfnisse, körperliche Bedürfnisse, seelische Bedürfnisse, geistliche Bedürfnisse. Das alles ist berechtigt. Aber ist euch aufgefallen, dass alles, was wir genannt haben, sind selbst- und gruppenbezogene Motive? Selbstbezogen. Der Mensch mit seinen Bedürfnissen steht im Mittelpunkt. Anthropozentrisch. Ich will, ich brauche, ich muss haben. Der Mensch steht im Mittelpunkt mit diesen Bedürfnissen. Und ich sage noch einmal: Es darf so beginnen. Ein Mensch hat Hunger und er erkennt, der Herr kann ihm helfen. Ein Mensch hat Angst, Jesus kann helfen. Ein Mensch ist in der Sinnkrise, bei dem Herrn ist die Hilfe. Ein Mensch ist in der Schuldkrise, nur er kann vergeben. Das Bedürfnis nach Gemeinschaft, nach Geborgenheit, nach Sinnerfüllung und Vergebung. Bei Gott kann es gestillt werden. Es ist berechtigt, dass wir so kommen. Aber jetzt möchte ich etwas sehr Wichtiges sagen. Wenn ich nur aus selbstbezogenen Motiven zu Gott gekommen bin, dann reicht das nicht aus. Das ist zu wenig. Dabei sollte es nicht bleiben. Das merkt man nämlich einem Menschen noch Jahre oder Jahrzehnte später an. Wenn er nur aus selbstbezogenen Motiven zu Gott gekommen war und dabei stehen geblieben ist, dann wird auch später die Nachfolge, das Christenleben, sehr stark selbstbezogen sein. Man will Gott haben als den großen Problemlöser, der immer segnet und immer tröstet und immer hilft und immer aufrichtet. Ihr versteht, das will Gott. Aber wenn ich Gott nur haben will, dass er alle meine Probleme löst, dass er immer all die Dinge für mich regelt, das ist nicht das richtige biblische Verhältnis zu Gott. Dabei sollte es nicht bleiben. Und darum möchte ich mich jetzt ganz gezielt an die unter uns richten, die zu Gott bekehrt sind, die umgekehrt sind, die das erlebt haben. Danke deinem Gott, wenn er deine unbefriedigten Bedürfnisse gebraucht hat, um dich zu ihm zu ziehen. Mein Bekehrungsmotiv war auch nicht edler. Ich glaube nicht, dass sich ein Mensch bekehrt um Gottes Willen, weil er will, dass Gott die Ehre bekommt. Wer bekehrt sich aus diesen edlen Motiven? Wir bekehren uns alle aus diesen rein menschlichen, unbefriedigten Bedürfnissen heraus. Und wir dürfen so zu Gott kommen. Sonst würde gar keiner zu ihm kommen. Aber es sollte nicht dabei stehen bleiben. Prüfe dich doch einmal, bist du da stehen geblieben? Ich will dir deine Errettung nicht absprechen, aber es wäre doch zu mager und zu armselig, wenn sich immer alles um mich nur dreht, auch in meinem Glaubensleben. Ich möchte einfach zeugnishaft sagen, es gibt ein gottbezogenes Motiv. Der Herr kann es uns immer mehr zeigen, dass sein Wort die Wahrheit ist und dass ich ihm Recht geben muss in seinem Wort und dass ich ihm die Ehre geben darf. Ihm, es geht doch um ihn. Vielleicht kann die Susanne mal gerade die Folie zeigen. Es geht um ihn. Und das sehen wir bei all den Bedürfnissen, die wir da durchgesprochen haben, körperliche, seelische oder auch geistliche Bedürfnisse, bis hierhin selbst- und gruppenbezogene Motive, anthropozentrisch. Aber da unten haben wir das gottbezogene Motiv. Weil Gottes Wort Wahrheit ist, weil ich ihm Recht gebe, weil ich ihm die Ehre geben will. Wenn mich heute ein Mensch fragt, warum ich mich zu Gott gewendet habe, dann sage ich, es waren rein menschliche Bedürfnisse zunächst. Ich wollte auch Vergebung, ich wollte auch Sinnerfüllung. Ich habe auch all das gesucht, angenommen sein und Geborgenheit und Liebe. All das hat mitgespielt bei meiner Hinwendung zu Gott. Und all das war gut und berechtigt. Aber ich darf heute sagen, es ist nicht dabei stehen geblieben. Wenn mich heute ein Mensch fragt, warum ich glaube, dann sage ich, weil Gottes Wort Wahrheit ist. Weil ich es erkennen durfte, es ist die Wahrheit. Und er ist die einzige Wirklichkeit in dieser Welt, mit der es sich lohnt zu leben. Und ich wollte ihm Recht geben in seinem Wort. Und ich möchte ihm die Ehre geben. Die Sinnerfüllung meines Lebens ist, dass ich nur in der Lebensgemeinschaft mit ihm leuchten kann, wirklich meine Bestimmung erfüllen kann. Das habe ich verstanden jetzt und so wollte ich ihm Recht geben. In Lukas 7, Vers 29 steht, und das ganze Volk, das zuhörte, und die Zöllner gaben Gott Recht. Das habe ich mir dick unterstrichen. Sie gaben Gott Recht und sagten, ja Gott, du bist der Schöpfer der ganzen Welt und du hast auch unser Leben geschaffen. Und ich will dir Recht geben, dein Recht geben. Du hast ein Anrecht auf mich. Du hast mich geschaffen und du hast mich erlöst. Ein doppeltes Recht auf mich. Sie gaben Gott Recht. Darum geht's, dass ich mich gegen mich selbst auf seine Seite stelle und unter sein Urteil beuge. Ich bin verloren, aber dann auch seinem Evangelium glaube, ganz aus Gnaden errettet. Weil Jesus alles für mich getan hat. Ihr lieben Brüder und Schwestern, wir haben uns alle aus selbstsüchtigen Motiven heraus Gott zugewandt. Und es war gut so. Wir, die wir das erlebt haben, es war gut so. Aber Gott hat gnädig darüber hinweggesehen. Nur sollten wir nicht bei diesem Punkt stehen bleiben. Sonst behält Eugen Drewermann Recht. Das wäre jämmerlich, wenn er Recht behalten würde, dass man sich nur aus Angst und nur damit es einem besser geht, zu Gott bekehrt. Dann behält er Recht und er soll nicht Recht behalten. Wir wollen dahin wachsen, dass wir aus Überzeugung sagen können, ich glaube, weil Gottes Wort Wahrheit ist, ich glaube um Gottes Willen, theozentrisch, auf ihn gerichtet. Ich glaube nicht nur, weil ich meine Bedürfnisse gestillt und meine Probleme gelöst haben wollte. Das wäre zu wenig. Lasst mich zum Schluss kommen, noch einmal die unter uns ansprechen, vielleicht den einen, die eine, die heute noch nicht sagen kann, dass sie wirklich zu Gott hin bekehrt ist. Vielleicht auch die Jüngeren unter uns, vielleicht die Älteren unter uns. Vielleicht die Gäste unter uns, vielleicht die, die schon lange hier sitzen. Ich weiß es nicht. Gott weiß es. Ich möchte einfach mal fragen, warst du eigentlich in deinem Leben schon einmal hundertprozentig verloren? Warst du eigentlich schon mal wirklich verloren in deinem Leben? Wenn du sagst, ich war noch nie verloren, das kenne ich gar nicht, das Bewusstsein, verloren zu sein, dann kann ich dir schriftlich geben mit Brief und Siegel, dass du auch noch nicht errettet bist. Errettet kann nur der sein, der schon einmal verloren war, der wirklich Gottes Zorn und Gericht über sich gefühlt hat und gespürt hat und gewusst hat, ich kann nicht bestehen vor diesem Gott, aber ich darf, so wie ich bin, kommen und seine Gnade und seine Vergebung in Jesus Christus annehmen. Das ist meine zweite Frage. Hast du dein Leben schon einmal hundertprozentig an Jesus abgegeben? Hundertprozentig. Wenn du jetzt sagst, 95%, dann sage ich dir, mit 95% gehst du in die Hölle. 95% genügt nicht. Hast du dein Leben hundertprozentig Jesus gegeben? Mit Vergangenheit, mit Gegenwart und mit Zukunft. Dann bist du errettet. Dann gehörst du wirklich ihm. Er hat sich nicht nur 95%ig für uns gegeben. Was meinst du, wenn er am Karfreitag um 2:30 Uhr nachmittags vom Kreuz gestiegen wäre und gesagt hätte, das reicht, ich habe genug gelitten. Er ist hängen geblieben am Kreuz bis um 3 Uhr, bis um 15 Uhr. Und dann hat er gerufen, es ist vollbracht. Er hat uns hundertprozentig erlöst und hundertprozentig bezahlt mit seinem teuren Blut. Und darum möchte er auch eine hundertprozentige Umkehr zu ihm und ein hundertprozentiges Vertrauen allein auf ihn und auf sein Erlösungswerk. Alles andere zählt nicht. Er ist auferstanden, er lebt, einem Lebendigen kann man begegnen. Und das merkt man einem Menschen an, ob er dem lebendigen Christus begegnet ist oder nur einem frommen Menschen, nur einer frommen Gruppe oder ob er nur christlich erzogen wurde, ob alles aufgeklebt ist wie ein Etikett auf die Flasche. Das merkt man sehr wohl einem Menschen an. Bist du Christus begegnet, ihm, dem Lebendigen, und hat er dich zu sich gezogen? Oder musst du sagen, ich bin mit einem Bein im Reich Gottes, mit einem Bein noch draußen? Dann sage ich dir, zieh doch das andere Bein nach und mach eine ganze Sache und geh mit zwei Beinen den Weg der Nachfolge. Ich kann heute Morgen niemand versprechen, dass er sein Rheuma oder seine Gallensteine verliert. Das kann ich nicht versprechen. Aber ich kann jedem versprechen, dass er seine Schuld verlieren kann, abgeben kann, heute Morgen hier in diesem Raum an Jesus, an den Gekreuzigten und Auferstandenen. Du kannst es auch heute Nachmittag tun, heute Abend dir eine stille Ecke suchen und ganz allein mit deinem Gott über dein Leben sprechen. Komm mit deinem gelebten Leben zu dem Gekreuzigten und Auferstandenen, bekenne ihm deine Schuld und dann gib Christus die Herrschaft über dein Leben. Vertraue dich ihm hundertprozentig an, dann wirst du hundertprozentig errettet sein. Zum Schluss noch einmal die Worte aus dem Propheten Hesekiel. Wie können wir denn leben? Wie können wir mit unserem Leben zurechtkommen? So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Die göttliche Antwort. Ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. Wir wollen aufstehen zusammen und beten. Herr, unser Gott und Vater, du heiliger Gott, wir wollen vor dich treten, vor dein Angesicht, vor deinen Thron. Und wir kommen durch Jesus Christus zu dir. Wir danken dir, dass du solch ein Gott bist, der nicht die Menschen in die Irre laufen lassen will, der nicht Freude daran hat, wenn wir kaputt gehen mit unserem selbstgelebten Leben unter der eigenen Regie. Du leidest darunter, wenn wir ohne dich in unser Unglück laufen. Du leidest und du hast alles getan, dass wir umkehren können. Du hast alles für alle getan. Das Kreuz ist der Wendepunkt für alle. Und ich möchte dir danken für jeden von uns, der eine biblische Umkehr erlebt hat. Welche Motive uns auch immer dahin gebracht haben. Es waren sicher menschliche, rein selbstsüchtige Motive. Wir wollen nun beten, dass es nicht dabei bleibt, sondern dass wir immer tiefer erkennen, dass wir glauben dürfen, weil du die Wahrheit bist, weil dein Wort die Wahrheit ist. weil es die einzige Möglichkeit ist, wirklich sinnvoll zu leben. Und Herr, wir wollen bitten, wenn ein einziger unter uns ist, der das so noch nicht erlebt hat, dass er Christus begegnet, dem lebendigen Christus, unserem Herrn Jesus, der ein Menschenleben so reich machen kann. Danke, Herr, dass du diese Begegnung schenkst durch dein lebendiges Wort. Wir wollen dich einfach bitten, dass dein Wort so mit uns gehen darf, in unser weiteres Leben hinein. Amen.